Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Es ist ein kalter und regnerischer Februartag im Jahr 2013 in der kleinen Stadt Eureka Springs in Arkansas in den USA. Die Gegend wird oft als Little Switzerland, also als kleine Schweiz bezeichnet, weil sie idyllisch von Bergen und Wäldern umgeben in einem schmalen Tal liegt. Und genau hier ist Deborah Workman an diesem kühlen Februartag gerade auf dem Weg zur Arbeit im Crescent Hotel. Ein eindrucksvolles, viktorianisches Gebäude im Gotikstil, das von einer Anhöhe aus das gesamte Tal überblickt.
It was probably about almost 10 o'clock, so people weren't up and around yet, and the hotel was probably a little quieter at that because of the weather.
Es ist ungewöhnlich ruhig im Hotel, als Deborah gegen 10 Uhr morgens ankommt. Das Wetter hat wohl einige Gäste dazu verleitet, an diesem Tag etwas länger zu schlafen. Mehr Zeit für Deborah, die wunderschöne Lobby zu bewundern. Sie arbeitet noch nicht lange im Hotel und ist immer wieder aufs Neue von der altertümlichen Schönheit beeindruckt.
The lobby is beautiful. It, you walk in, the main desk is on the left-hand side, and it's the desk that was originally there. So it's a dark wood, it's very ornate looking. And the fireplace was built originally to the hotel, and it's a large fireplace. Oh, it's only open on one side, and it faces the front doors. So it's a gorgeous fireplace. And I always stop there to get a little warmth on my way in.
Die Lobby ist märchenhaft. Wenn man sie betritt, sieht man links einen massiven Rezeptionstisch mit kunstvollen Verzierungen aus dunklem Holz. Es ist der originale Rezeptionstisch, der auch schon vor über 120 Jahren genutzt wurde. Außerdem findet man in der Lobby einen prachtvollen, offenen Kamin, vor dem Deborah oft kurz innehält, um sich zu wärmen. Auch an diesem tristen Februartag kommt sie an der Feuerstelle vorbei, doch diesmal...
And I got by the fireplace and I heard someone say,
Deborah,
loud and clear.
Hört sie jemanden nach ihr rufen? Sie dreht sich um und sieht niemanden.
And I turned back, started walking again, heard it loud and clear.
Sie will gerade weitergehen, als
Deborah.
Sie wieder eine männliche Stimme ihren Namen rufen hört.
And I turned back and Chantel was at the desk. And I said, Chantel, did you call my name? And she said, oh no, I didn't even see you come in.
Wieder dreht sich Deborah um, doch diesmal will sie wissen, wer ihren Namen gerufen hat. Sie geht zurück zur Rezeption, wo sie auf ihre Kollegin Chantel trifft. Doch Chantel ist gerade erst gekommen und erklärt, dass sie nicht mal wusste, dass Deborah schon im Haus ist. Wieso also sollte sie ihren Namen rufen?
To have that sound so loud and clear, and it was a male voice.
Es ist das erste Mal, dass Deborah Unerklärliches im Hotel erlebt. Aber es sollte nicht das letzte Mal bleiben. Denn heute weiß sie, dass sehr wahrscheinlich keiner ihrer Kollegen oder Kolleginnen hinter der Stimme von damals steckt. Immerhin gilt das Crescent Hotel als das am meisten von Geistern heimgesuchte Gebäude in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Parshad, würdest du da gern hin? Für eine Nacht oder zwei?
Also bis jetzt hört sich die Story ganz harmlos an. Bis du halt gesagt hast, das ist das meistgewasste,
am meisten heimgesuchte Gebäude in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika.
Mhm. Und wir sprechen hier von einem Fall von 2013, ne?
Ja, das zieht sich aber über viele Jahrzehnte.
Ja. Was glaubst du, ist jetzt meine Antwort?
Ich glaube, deine Antwort wird sein, ja. Weil du hättest überhaupt keine Lust, aber du würdest es trotzdem machen.
Ja, also mein Ego sagt, mach, geh. Aber mein Verstand sagt nein, weil das ist von 2013. Also da bin ich ja, das ist ja gestern.
Und das geht bis heute.
Jetzt erst recht nein.
Phänomenal, paranormal. Parshad und Marc Augustat erzählen euch wahre Geschichten von unerklärlichen Ereignissen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Phänomenal Paranormal mit Parshad und mir. Hi.
Hi. Wir erzählen euch heute, beziehungsweise Marc erzählt euch heute eine wirklich sehr, sehr paranormale, hoffentlich ein bisschen auch phänomenale Geschichte. Und ich bin einfach die crazy eine da, die halt versucht, nicht sich in die Hose zu scheißen vor Angst. Ich bin so gespannt, was du heute dabei hast, Marc. Wirklich.
Ich freue mich total drauf, dir die Geschichte zu erzählen von einem Hotel, in dem es angeblich spuken soll. Wir werden hier einige Beispiele genannt bekommen und können dann vielleicht selber beurteilen, ob da was dran ist oder nicht. Und ihr da draußen könnt natürlich auch alle miträtseln und mitraten. Parshad, du bist ja viel auf Tour und ich kann mir vorstellen, dass du auch ganz viel in Hotels unterwegs bist.
Voll.
Und sicherlich sind die meisten Erfahrungen auch total schön, aber ich würde dich jetzt an dieser Stelle, bevor wir in unseren Fall einsteigen, fragen, ob du in Hotels vielleicht auch schon mal Sachen erlebt hast, wo du jetzt im Nachhinein denkst, was ist da zur Hölle eigentlich passiert?
Ich wollte das auch gerade wirklich von selbst erzählen, Marc. Also es gab da mal eine Zeit letztes Jahr, in der ich so richtig krass gestresst war. Und man sagt ja auch, oder man hört es halt oft, und ob man dem jetzt Glauben schenken soll oder nicht, aber ich gebe dem Ganzen immer mehr so meinen Glauben, dass wenn du irgendwie, keine Ahnung, bedrückt bist oder das ist, oder in Stressphasen oder wenn du Scheiße einfach erlebst im Leben, dass du da irgendwie anfälliger bist für, nennen wir das jetzt mal Paranormales oder halt andere Sachen, die mit der Psyche zu tun haben. Mhm. Und es war letztes Jahr wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil ich mich gefühlt habe wie ein Produkt und nicht mehr so diese Comedian, die ihrer Leidenschaft nachgeht, sondern einfach nur, die funktionieren muss, getaktet. Und dann bin ich von Hotel zu Hotel zu Hotel zu Hotel. Es war eine sehr schlimme Zeit. Mhm. Und ich habe mich in einigen Hotels, wie du gesagt hast, wohlgefühlt. Aber dann gab es mal dieses eine Hotel letztes Jahr in Köln. Ich erwähne jetzt nicht den Namen vom Hotel. Ist eine Kette, in der ich eigentlich auch super gerne so bin. Also ich schlafe da halt eigentlich auch gerne in anderen Städten bei dieser Kette. Aber gerade in Köln hatte ich das unfassbar eklige Gefühl, die ganze Nacht beobachtet zu werden. Ich habe die ganze Nacht gedacht, mich beobachtet etwas in diesem Zimmer. Und das hatte ich nur noch einmal, ein paar Monate später, in einem Hotel in Berlin. Von einer ganz anderen Kette.
Mhm. Okay.
Und ich glaube auch an so Sachen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie verflucht wurde oder das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, nennen wir es Warnsignal, ist von der Psyche. Können wir auch so nennen. Dieses ey, tritt mal auf die Bremse. Mhm. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite daran, dass ich anfällig war und jemand sich da oder etwas sich da seinen Spaß erlaubt hat. Kann auch sein. Wir können diese Welt und diese paranormalen Dinge nicht erklären.
Das Interessante daran für mich ist auf jeden Fall, dass es halt eben in einem fremden Ort passiert ist, also in einem Hotel und nicht bei dir zu Hause, weil ich glaube, in einem Umfeld, wo einem alles vertraut ist, kommt einem etwas schnell komisch vor. Also man kann irgendwie merken, irgendwas ist anders als sonst, weil einem der Rest ja so vertraut ist. Aber in einem Hotel ist ja alles fremd, deswegen ist es da, glaube ich, schwerer noch irgendwie dafür aufnahmefähig zu sein, was da jetzt besonders fremdartig ist. Weißt du, was ich meine? Also deswegen finde ich das komisch, dass dir das da auffällt.
Und es war auch keine Schlafparalyse. Ich war ja wach. Mhm. Ich habe einfach nur gemerkt, wie es mir eiskalt wird. Ich habe wirklich ab und zu einfach das Licht angemacht, um zu gucken, ey, da ist doch gar nichts.
Aber kann es sein, dass du einfach sehr wenig geschlafen hast in der Zeit? Och.
Ja, kann auch sein. Das war auch tatsächlich so. Aber es waren gerade diese zwei Hotels, diese zwei Nächte, die ich einfach nicht vergessen kann. Ich meine, ich habe jetzt auch manchmal Stressphasen und manchmal auch schlaflose Nächte und alles wegen der Arbeit oder wegen allem. Aber das war noch nie so krass wie in den zwei Nächten. Und ich habe mich mal auch mit meinen Mädels unterhalten, die auch oft unterwegs sind. Und ohne dass ich jetzt viel erklären musste, haben die mir exakt dieselben Dinge beschrieben. Dieses, du drehst dich dann zur Tür und dann ist auf einmal irgendwas hinter dir, dann drehst du dich da wieder hin. Oder du traust dich nicht mal, oder du hast auf einmal dieses kindliche Bedürfnis, aus dem Nix deinen ganzen Körper, dein Gesicht unter dieser Bettdecke zu verstecken. Und ich habe mich gefühlt wie vier. Wie so bei diesen ganzen Filmen, so Monster AG, das da unten so, keine Ahnung, so ein Monster unter dem Bett, das dachte ich jetzt auch nicht, aber ich hatte das Gefühl, es starrt mich an.
Okay, das klingt auf jeden Fall nicht nach einer tollen Zeit. Also ich bin froh, dass du in der Vergangenheitsform davon redest und dass es jetzt zum Glück irgendwie passé ist.
Ich bin auch happy.
Aber ja, unschön, dass du da durch musstest und das hat sich vielleicht einfach in so einer Vorstellung materialisiert. dass du dich beobachtet gefühlt hast. Aber so oder so, ob es jetzt paranormal ist oder einfach deine Psyche dir ein Warnsignal gesendet hat, man möchte es nicht erleben. Aber lass uns zurück zu unserem Hotel in Arkansas in den USA kommen, in das Crescent Hotel. Wir springen 140 Jahre in die Vergangenheit. Im US-Bundesstaat Arkansas in Eureka Springs, dem kleinen Ort in einem schmalen Tal, umringt von Bergen und Wäldern, beginnen die Bauarbeiten. Auf einer Anhöhe mit Blick auf das gesamte Tal soll ein Hotel gebaut werden, aber nicht irgendein Hotel. Es soll eines der luxuriösesten Unterkünfte im Osten der USA werden. Und das nicht ohne Grund. Schon die ursprünglichen Einwohner des Gebietes, Angehörige der Osage, Delaware und Shawnee-Stämme, erzählten Legenden von der heilenden Wirkung des Quellwassers in der Gegend. Sie hatten diese Quellen selbst regelmäßig besucht, bis die Kolonialmächte ihre Vertreibung anordneten. Die amerikanischen Siedler wollten das Gebiet inklusive der heilenden Quellen für sich nutzen. Und so entwickelte sich langsam eine kleine Stadt. Eine Stadt, die, wie so viele Orte in den USA, mit der Vertreibung der UreinwohnerInnen begann. Und eine Stadt, die 1884 durch den Bau eines riesigen, exklusiven Hotels bereichert werden sollte. Deborah Workman, die heute als Leiterin der Geistertouren im Hotel arbeitet, sagt, eine Gruppe von Männern der Springs Improvement Company war unter der Aufsicht des Republikaners Paul Clayton für den Bau des Gästehauses verantwortlich. Seine Vision war ein Wellness-Ressort, ein Spa im europäischen Stil.
They built this hotel because Paul Clayton had a vision that this area could be a spa vacation area like the European spas at that time. And that's what he wanted to create. And so he did. So it was designed originally for very wealthy patrons. And they would come and stay for, you know, weeks at a time to enjoy the fresh mountain air and the facilities there.
Nach der Fertigstellung gibt's im Hotel neben einer Bowlinghalle außerdem einen Swimmingpool, unzählige Pferde zum Ausreiten und natürlich Wasser aus den heilenden Quellen. Luxus, soweit das Auge reicht. Einige Jahre lang läuft das Geschäft gut, doch um die Jahrhundertwende nehmen die Gästezahlen ab. Heute wird vermutet, dass zu dieser Zeit Zweifel an der heilenden Wirkung des Wassers aufgekommen sind. Um die Kosten des massiven Gebäudes weiterhin decken zu können, beschließt man, das Hotel in den Wintermonaten als Schule für junge Frauen und Mädchen zu nutzen. Das Crescent College and Conservatory for Young Women.
And so they began to operate as a hotel during the high months and a college for young women during the slower months.
Doch einige Jahre später, im Jahr 1924, muss auch das Mädchencollege geschlossen werden. Auf ein paar Jahre des Leerstands folgen ein paar weitere Jahre als Junior College. Aber dann steht das riesige Gebäude wieder leer.
That's when Norman Baker arrived and he ran the Cancer Curable Hospital.
Bis 1937 ein neuer Besitzer das Hotel kauft und plant, daran Geschichte zu schreiben. Der 54-jährige Norman Baker macht aus dem imposanten viktorianischen Bauwerk ein Krankenhaus. Aber nicht irgendein Krankenhaus. Er verspricht seinen Patientinnen und Patienten, dass er die Heilung für Krebs gefunden hat. Parshad, ist ja bekannt, oder? Krebs konnte ja schon 1937 geheilt werden, weil Norman Baker die Heilung gefunden hat. Nicht.
Nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, hä? Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas Evolutionäres verpasst? Okay, also hat er... Denkst du, der hat die Leute verarscht?
Ja, das denke ich nicht, nur das war so. Und dafür wurde er auch angeklagt. Aber also eine kackdreiste Idee auf einem extrem hohen Niveau, also auf eine Art, ein komplettes Hotel als Krankenhaus zu verkaufen und dann wirklich viel Geld dafür zu nehmen, dass die Leute da eben nicht geheilt werden können, das ist schon eine Lüge der ganz besonderen Natur, würde ich sagen.
Also hat er die Leute auch noch ausgebeutet, die Leute, die Hilfe gesucht haben, anscheinend.
Ja, das ist aber eine nette Umschreibung, würde ich sagen. Wenn man Krebs hat und dann statt einer richtigen Krebsbehandlung dahin geht in dieses Krankenhaus, in Anführungszeichen, und die falsche Behandlung bekommt, es ist absolut, also tödlich. Norman Baker hat keinerlei medizinische Ausbildung. Er nennt sich einfach trotzdem Dr. Baker und verabreicht seinen hoffnungsvollen PatientInnen seine berüchtigte Formula 5. Das ist ein Gemisch aus Alkohol, Glycerin, gemahlenen Wassermelonenkernen und Maisgrannen.
Und der ist einfach so, das war 1937, hast du gesagt. Und der ist einfach damit so durchgekommen. Ja, okay, das war auch 1937.
Ja.
Ja, okay, Frage selbst beantwortet, ja.
Land of the Free, the US of A.
Och.
Da konnte jeder machen, was er will.
Ah, ehrlich, Alter. Ach, scheiße.
Zumindest für ein paar Jahre. Er behauptete außerdem, auch andere Krankheiten heilen zu können, beziehungsweise PatientInnen dazu anleiten zu können, sich selbst zu heilen. Die Lösung für diverse Leiden sieht er nämlich in sogenannten Übungen des Geistes. Und jetzt kommt's, sogar Schmerzmittel soll der Pseudoarzt seinen PatientInnen verweigert haben. Wurden die Schreie der PatientInnen zu laut, wurden die Menschen einfach in ein höheres Stockwerk verlegt.
Was?
Und die Schulmedizin hielt Baker für korrupt und geldgeil. Was natürlich auch spannend ist, wenn man dann weiß, dass er selbst extrem viel Geld für diese Behandlungen in Anführungszeichen genommen hat. Wie viele Menschen durch Baker ihren verfrühten Tod gefunden haben, ist nicht klar. In jedem Fall hat er unzählige verzweifelte Krebsleidende von echten und effektiven Therapien abgehalten. Nach ungefähr 2 Jahren im Crescent Hotel wird Baker angeklagt. Die Broschüren, mit denen er sein Cancer Curable Hospital bewirbt, werden als Postbetrug geahndet. Immerhin hat er fälschlicherweise versprochen, Krebs heilen zu können. Also ein ganz großer Fake. Nachdem das Crescent Hotel also ein Wellnessressort, eine Mädchenschule und ein Fake-Krankenhaus war, geht das ehrwürdige Gebäude in den nächsten 48 Jahren durch viele weitere verschiedene Hände. Bis ins Jahr 1997. Da kommen Marty und Elise Rennick und kaufen das Crescent Hotel.
Weißt du, was ich einfach an dieser Stelle denke, Marc? Ich weiß nicht warum, aber also okay, wir reden jetzt mal ein bisschen paranormaler, ne? Also wir sind jetzt mal ein bisschen mehr paranormaler als normaler. Was ja auch nicht heißt, dass paranormal nicht normal ist. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen unser Paranormal-Level ein bisschen weiter upgraden und hochschrauben und turning the volume up of the Paranormality-Shit, dann bist du auch nicht der Meinung, dass man Gebäude, bei denen unfassbar viele Menschen gestorben sind, sei es jetzt wegen so einem Kackbetrüger oder wegen irgendeiner Scheiße, dass man die erstmal abreißen sollte? Und dann neu aufbauen sollte? Checkst du, was ich meine?
Weil ja, ich glaube ja meinst,
an
aber,
wütende ja. Seelen, wütende Geister, berechtigt jetzt in diesem Falle von den PatientInnen von diesem Baker. Weil, also, ja. Will ich denn, also, ich kann das nicht. Also, ich frage immer vorher, komm, meine Mutter und ich sind ja auch umgezogen und ich habe so einfach so aus Interesse gefragt, ja, wer hat vorher so gelebt? Und dann meinte sie so, ja, die Großeltern vom Vermieter und die sind aber hier im Hause gestorben. Und ich war so, Daumen nach oben und guck meine Mutter mit einem leeren Blick an. Ich so, ja, aber friedlich, oder? Sie so, ja, friedlich. Ist so, okay, das ist was anderes. Aber so, also, aber würde ich jetzt ein Hotel bauen? Nein. Ich glaube, es würden auch sehr viele Menschen nicht machen. Ich glaube, du auch nicht.
Aber Pascha, ich meine, ich glaube, dass in fast jedem Haus jemand gestorben ist.
Na, ja, das also schon, okay. Ja, das gebe ich dir, aber nicht auf so eine Art und Weise, wo ich weiß, da sind unfassbar viele unschuldige Menschen gestorben oder weil die verarscht wurden von einem Dr. Baker.
Ja,
ich kann
aber
diese Seelen, die sind doch bestimmt noch safe dort. Und safe hat es auch was mit den Seelen der PatientInnen zu tun, diese Story, die du mir heute erzählen wirst, 100%.
Ja, ich meine, ich finde ja schön, dass du hier als meine Podcast-Partnerin sofort was Paranormales vermutest, aber vielleicht muss man erstmal bei Null anfangen und sagen, aber warum sollten Seelen in einem Raum bleiben, was ja natürlich noch nicht nachgewiesen ist? Rache?
Vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder so angetouched von den ganzen Filmen und Serien, gebe ich dir?
Ja.
Gebe ich dir?
Wir müssen die Filme aber hinter uns lassen.
Das auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt diesen, wie gesagt, wir turning the Paranormality-Dings up. Also ja. Ich würde niemals in meinem Leben ein Gebäude, was benutzt wurde als Krankenhaus, in dem so viele Menschen gestorben sind, unschuldig, würde ich umbauen zu einem Hotel. Never ever. Ich würde es komplett abreißen, das Grundstück, die Fläche kaufen. Bauingenieur Parshat jetzt. Es kaufen und nochmal was Neues bauen. Aber ich könnte selber nicht damit. Ich weiß nicht. Ich habe so Probleme mit sowas.
Okay, also wir hören jetzt mal, was das Ehepaar Rennick gemacht hat. Es hat nämlich das Hotel in seinen ursprünglichen viktorianischen Zustand zurückversetzt. Und so steht das heute auch noch da. Aber die lange und turbulente Geschichte des Hotels hat es nie ganz verlassen. Blickt man aus heutiger Sicht auf all die Ereignisse, die sich seit Baubeginn rund um das Hotel zugetragen haben, könnte man meinen, es stand von vornherein unter keinem guten Omen. Denn schon während des Baus kam es zu einem tragischen Unfall.
And we believe Michael was about 17. He was one of the stonemasons that were brought in from out of Chicago, from St. Louis to Eureka Springs to build the hotel. He was a young man and had an eye for the ladies.
Ein 17-jähriger Maurer namens Michael soll gerade im vierten Stock gearbeitet haben, als unten eine junge Frau vorbeigegangen ist.
So he stopped and tried to get her attention by doing a little dance and doing a little jig.
Er versucht also, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will, dass sie zu ihm hochsieht. Er ruft und winkt und führt sogar einen kleinen Tanz auf, als er plötzlich abrutscht und in die Tiefe stürzt und schließlich auf einem Brett im zweiten Stock landet, genau da, wo heute das Zimmer 218 ist.
And that's where he remains to this day.
Deborah Workman hat uns berichtet, dass es immer wieder HotelbesucherInnen gibt, die von unerklärlichen Vorkommnissen in Zimmer 218 berichten.
He loves to play tricks. He messes with phones and TVs and doors. He likes to touch people. People are often felt a pinch or a touch on their head or shoulder. He's very active. And especially active if there's a pretty young girl in that room. It is the most requested room in the hotel and it's most requested by women.
Ja, vor allem, ja.
Also.
Was?
It is the most requested room, especially
ja.
From women. Also was für eine Ghost-Tinder-Kacke ist das jetzt? Also was, was ist hier los? Geghostet, wirklich. Wir wollen wirklich allen erstes junge Mädels in diesem Zimmer geghostet werden. Aber also,
ja.
Das war also, okay,
ich find,
egal.
Ich finde das auch Wahnsinn, was die erzählt. Also wirklich, das, ich meine, da spukt es in einem Raum.
Ja.
Und dann ist es auch noch der meist nachgefragte Raum in dem ganzen Hotel. Weil es spukt. Was ist los bei den Leuten?
Von jungen Frauen, die einfach auch so eine kurze... So, also, was ist denn los? Also, egal. Und dann?
Also, er macht ja nichts Schlimmes. Er spielt am Telefon, er verstellt den Fernseher.
Ich träume ja auch persönlich von so diese Oldschool-Sachen wie das, keine Ahnung. Ich war übel verknallt in Inuyasha zum Beispiel. Ne? Ist ja auch von so einem Anime so. Ist ja auch irgendwie nicht so ein richtiger Mensch. Aber also, ich würde niemals freiwillig jetzt auf eine Love-Story mit einem Geist hoffen. Ich habe noch nie diesen Gedanken gehabt. Never.
Also, dass sie sich jetzt verlieben wollen, das ist ja auch nicht gesagt. Aber die Besucherinnen wollen das vielleicht mal erleben am eigenen Leibe. Ja, es ist auf jeden Fall berüchtigt, dieses Zimmer im Crescent Hotel. Aber der am zweitmeisten nachgefragte Raum ist der von Theodora. Das ist ein weiteres Zimmer, das immer wieder von Geisterjägern und Geisterjägerinnen aufgesucht wird. Es ist ein Zimmer im vierten Stock, und zwar das Zimmer, in dem einst Theodora lebte, eine der Angestellten vom Pseudo-Arzt Norman Baker.
Now we're not positive if she was an assistant to him, like his right-hand assistant, or if she was in charge of the nurses. And she is a very neat person. She's very clean and tidy. You may come into the room and empty your pockets on the dresser, and she will straighten everything up, stack the coins by denomination. She likes everything nice and tidy.
Diese Angestellte oder vielleicht sogar eine Art Oberschwester im Krankenhaus damals, die mag es sehr ordentlich. Wenn die Übernachtungsgäste zum Beispiel ihre Münzen auf dem Nachttisch einfach so ausleeren und dann pennen gehen, dann wachen sie nächsten Morgen auf und finden diese Münzen gestapelt und geordnet nach den Werten wieder. Es
Ach,
ist nicht
meine
krass.
Meine Güte, das ist jetzt zum Beispiel so eine coole Geschichte. Also das ist jetzt so cool.
Ja, ist praktisch, oder?
Aber ich finde es jetzt irgendwie, also glaubt man das jetzt? Also soll man sowas jetzt glauben, oder?
Naja, ich kann es dir einfach erzählen und es bleibt dir überlassen, es zu glauben. Aber, also man kann das ja glauben, aber warum das passiert, das ist ja vielleicht noch eine andere Geschichte. Sie räumt aber nicht nur hinter Menschen her. Pascha, du kannst, also falls du doch hingehen wollen würdest.
Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Was ist das jetzt? Was ist los?
Du könntest deinen Hund mitbringen, wenn du da einen Aufenthalt planst.
Luffy, wieso?
I had a guest who was staying there with a dog, as we are pet friendly, and she got out the dog's toys and they played a little and then they went to have dinner. And when she came back, all of the toys were lined up nice and neat, right at the foot of his bed.
Was?
Ja, sogar das Hundespielzeug wird schön ordentlich am Bett aufgereiht, obwohl die Gäste eigentlich beim Essen sind und niemand in diesem Zimmer war. Was Theodora aber scheinbar noch weniger leiden kann als Unordnung, ist Streit.
So, Theodora's doesn't like trouble. She likes everyone to be very nice and kind. So the story is that guests have found their bags packed at the door if they've caused a little problem in her room. And she doesn't want them there any longer.
Sollte sich also doch mal ein Ehepaar in Theodoras Zimmer zoffen, dann kann es durchaus passieren, dass sie ihre Koffer fertig gepackt vor der Tür wiederfinden. Ein nicht ganz so subtiler Wink mit dem Zaunpfahl. Und schon auch ein Eingriff in die Privatsphäre, finde ich.
Ja, mega. Ich finde aber irgendwie, Theodora ist, glaube ich, jetzt mein Lieblingsgeist.
Ja, ich bin jetzt nicht so ein Ordnungsfreak, aber ich mag auch keinen Streit und da kann ich sie total verstehen. Also diesen Geist, dass man da irgendwie so mal kurz ein Zeichen setzt und sagt, ey, streiten im Urlaub, was ist los bei euch? Streiten könnt ihr euch zu Hause, hier, ich packe euch eure Sachen, Abfahrt. Aber
ich meine, sie könnte es ja auch viel aggressiver sagen, dass die Leute sich verpissen sollen. Sie hat es auf eine sehr, sehr süße Art und Weise gesagt bisher. Ich finde es super. Nee, Theodora ist mein Number One Ghost.
Aber auch der Geist eines Kindes soll im Hotel immer wieder zu hören sein.
Oh nee, da bin ich raus. Nee.
Zu den Zeiten, als das Haus als College genutzt wurde, war ein gewisser Mr. Thompson der Schulrektor. Seine Frau Mary war im Haus als Lehrerin tätig. Ihr kleiner Sohn namens Bracky wurde sogar im Hotel geboren. Er verbrachte eine normale Kindheit im Hotel, bis er etwa 4 Jahre alt war.
They had a small family gathering and he came down with appendicitis shortly after that time and eventually died of complications due to the appendicitis.
Der kleine Bracky hatte also eine Blinddarmentzündung und leider ist er kurze Zeit später an Komplikationen der Entzündung gestorben. Aber die Gäste im Crescent Hotel nehmen ihn immer noch wahr.
So guests on the second floor sometimes hear thumping on the wall, as if somebody's tossing a ball and hitting it against the wall.
Immer wieder melden sich Gäste an der Rezeption und berichten davon, ein Geräusch zu hören. Und zwar immer das gleiche Geräusch, nämlich als würde jemand immer wieder einen Ball gegen die Wand werfen.
And they'll hear a little boy say, it's not fair, it's not fair. And we don't really know why Brecky says that, although a lot of people believe it's because he wants to play with the children at the hotel. He sees kids there.
It's not fair, sagt der Kleine.
Oh, mein Herz ist gebrochen.
Ja, das tut einem so richtig leid, oder?
Scheiße, ja.
Also vielleicht ist das wirklich so ein kleiner Geisterboy, der unbedingt spielen möchte mit den Kids,
Mark.
Aber die sehen ihn ja nicht.
Mark.
Und dann sagt er, it's not fair.
Mark, jetzt flieg mal dahin. Mach mal.
Hier. Was denn?
Oh, bitte. Flieg mal dahin, ruf mich FaceTime an, bitte. Ich muss sehen, dass du mit ihm spielst. Bitte, sonst
ich. Aber ich will nicht mit dem Geist spielen.
Doch, du musst nicht.
Aber er tut mir leid.
Ja, mir auch.
Eine der wohl unheimlichsten Geistererscheinungen ist eine, die mit den quietschenden Rollen eines Obduktionstisches auf einem Flur im Hotel beginnt. Traut man sich als Gast nachzusehen, woher das Quietschen kommt, so heißt es, sieht man eine Frau in altmodischer Schwesternuniform, wie sie einen Leichentisch oder einen Obduktionstisch vor sich herschiebt Und zwar in Richtung eines der gruseligsten Orte im ganz Crescent Hotel überhaupt. Und der ist weder im vierten noch im zweiten Stock zu finden, sondern im Keller. Denn dort
Sag
ist der
nicht.
Raum...
Nein, 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 sag nicht.
Doch.
Nein, 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 nein.
Das ist der Raum, der zu Norman Bakers Zeiten als Leichenhalle diente.
When you walk into the morgue, there's what we call the intake room. And it's a room with chairs. And the guests sit there for a while. The room is very dark. And it is in the basement of the hotel. So, you know, it's very, it can be muggy, kind of damp. So it's not the most friendly place to be by any means.
Deborah sagt, die ehemalige Leichenhalle ist nicht gerade ein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Der Raum ist dunkel, feucht und aus ihm heraus führt ein schmaler Gang in einen Nebenraum, das sogenannte Einzelteilelager. Das enthält alte Flaschen und Glasbehälter aus Norman Bakers Zeiten, in denen das Hotel als Krankenhaus verwendet wurde. Doch in den Behältnissen ist nicht nur seine angebliche Medizin, sondern auch menschliches Gewebe, zum Beispiel entfernte Tumore.
And then you go on into what would have been what they called the autopsy room. And in that room is what where the refrigerator is. We sometimes call it the meat locker. And it would have held bodies until the morgue, till the mortuaries arrived to pick the bodies up.
Also da wäre ich auf jeden Fall raus.
Ja.
Ich mag generell keine Keller, dann schon gar nicht von einem Haus, wo ein falsches Krankenhaus drin war. Und dann, wenn man weiß, dass da unten die Leichenhalle war. Schönen Dank.
Ich dachte erstmal, Marc, du sagst mir, dass sie die Leichen runtergebracht hat, verbrannt hat und so dieser Kamin da funktioniert, von dem du mir ganz am Anfang erzählt hattest. In der Lobby.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich finde es trotzdem.
Das hätte mich schlafen geschickt. Ja, also mit Behälter und alles. Nee, da bin ich raus. Nee.
Ja, ey. Und da bin ich auch bei dir, dass ich denke, also ein Haus, wo eine Leichenhalle im Keller war. Da baue ich jetzt mal ein Hotel draus.
Danke,
klar.
Ja. Ja, nein, reiß das ganze Ding ab und dann fangen von vorne an mit neuen Backsteinen. Aber nicht mit den Backsteinen, in denen, keine Ahnung, das Ganze da eingekesselt war. Nee, nee, Mensch, rausnehmen.
Deborah Workman hat uns gerade von dem sogenannten Obduktionszimmer erzählt, auch Fleischkühlschrank genannt. Hier wurden die Leichen der Personen aufbewahrt, die nach Norman Bakers Behandlung in Anführungszeichen gestorben sind, bis sie vom Bestattungsunternehmen abgeholt wurden.
So it's very eerie, gave me chills, and nobody gets to go down there.
Aber auch hier passieren immer wieder komische Dinge, von Hutnadeln, die sich plötzlich und ohne Zutun bewegen, bis hin zu Erscheinungen von Norman Baker selbst, als Mann in weißem Anzug und Hemd in seiner Lieblingsfarbe, Flieder.
He's seen usually, he wears a white suit, purple shirt, purple tie. Those were his colors, so to speak. And he's been seen in the morgue, passing in a hallway.
Parshad, glaubst du, da ist was dran? Oder Deborah hatte vielleicht auch eine schwierige Phase in ihrem Leben und hat vielleicht dort Dinge gesehen in dem Hotel. Ich meine, sie ist ja bei Weitem nicht die Einzige, aber nur mal die, die wir jetzt gerade hören und die berichtet.
Die anderen Hotelgäste haben ja genauso Sachen erlebt oder gesehen. Also für mich, da schlägt jetzt mein Paranormalradar ein bisschen höher wieder.
Dadurch, dass ich dir so viele Erscheinungen jetzt schon erzählen konnte, die dort passiert sind, ist mein Paranormalradar eher so, dass ich denke, nee, also das ist jetzt mir ein bisschen too much.
Too much?
Da ist doch irgendwie, irgendwer hat da Interesse dran, dass es da spukt, wenn du mich fragst.
Und dann Geld
zu machen. Ich kann es natürlich nicht erklären.
So Touren oder, ja, also das Ding ist, es kommt halt auch drauf wieder an, so, wer hat das gesehen, wie viele haben das Gleiche gesehen, unabhängig voneinander, gibt es Beweise von diesen Stories, gab es diese Menschen damals wirklich, aber meistens, ja, also ich frage mich halt, also ist schon ein bisschen, da gebe ich dir recht, komisch, dass das ein ganzes Gebäude ist mit unnormal vielen Geschichten und paranormalen Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade wegen dem Pseudo-Arzt da, der Herr Baker, dass da wirklich, wirklich es spuken könnte. Und dann die andere Frage, hat eine erwachsene Frau wie Deborah wirklich Lust, sich so viele Storys auszudenken mit der Gefahr, dass sie als verrückt abgestempelt werden könnte?
Also sie sagt, dass sie selbst eigentlich auch skeptisch ist oder eine Skeptikerin und nicht sofort von paranormalen Fällen ausgegangen ist, aber nach einigen persönlichen Erlebnissen ist sie inzwischen auch überzeugt, dass die Geister des Crescent Hotels es nie verlassen haben. Und hinzu kommt eben, dass die Berichte der HotelbesucherInnen sich immer kaum voneinander unterscheiden.
They're very similar. Most of the descriptions that we get for any of our spirits are very, very similar. And that's why we believe that those spirits are truly there. Because from the year, for years and years, we've heard the same types of stories.
Auf die Frage hin, wie sich Deborah Workman diese Geschehnisse vielleicht erklären kann, sagt sie, dass das Hotel aus Kalkstein gebaut ist und auf der Spitze des Crescent Mountains sitzt, der wiederum direkt über dieser sagenumwobenen Quelle, der Crescent Springs Quelle, gelegen ist.
And water and limestone, which is what the hotel is made of, are often believed to be powerful connections for ghostly energy. And so we believe that that's part of the reason why the spirits are so active there.
Ja, ich weiß nicht, ob du dich mit so Steinen und so auskennst und Energien. Nein. Ich nicht, aber das habe ich jetzt gelernt hier, dass angeblich Wasser und Kalkstein in der Verbindung als machtvolle Verbindung gilt zu spirituellen Energien. Und ab und zu kommen sogar Experten für paranormale Aktivitäten, wie zum Beispiel ein Autor namens Larry Flaxman, in das Hotel, um dort mehr über die Geisteraktivität zu erfahren. Er kombiniert bei seinen Untersuchungen paranormale Studien und wissenschaftliche Methodik miteinander. Zum Beispiel arbeitet er mit einem Pathologen zusammen, um herauszufinden, was in den Gläsern war, die gefunden wurden. Und auch er ist überzeugt, das Crescent Hotel wird von seiner Geschichte und Geistern heimgesucht. Also wir haben wirklich genügend komische Dinge gehört über dieses Hotel und Dinge, die als Beweise durchgehen könnten, dass es da sowas Unheimliches gibt.
Dann siehst du mal jetzt, genau, aber da siehst du mal jetzt mit meiner Theorie, die ich am Anfang hatte, dass man so Gebäude abreißen muss, dass das irgendwie doch sinnvoll ist. Weil ich wusste zum Beispiel gar nichts, wenn wir das Ganze jetzt natürlich, wenn wir jetzt Glauben schenken wollen und so, ne, wenn wir jetzt sagen, das stimmt alles, dass das alles jetzt hier mit Stein und mit Wasser zu tun hat, weil wenn du jetzt das Gebäude abgerissen hättest und eine neue Backsteinsorte verwendet hättest, dann wäre das ja alles dann weg im Prinzip, weißt du? Deswegen sage ich, Leute, recherchiert, bevor ihr da was übernehmen wollt, wechselt den Backstein und dann go for it.
Paschat von der Baubranche.
Ich bin gerade sau stolz auf mich, Marc. Ich bin richtig, richtig proud. Weil jetzt am Ende das Ding, guck mal, der Kreis hat sich geschlossen, sei ehrlich. Sei
abreißen,
ehrlich,
wir müssen ehrlich. Das Ding abreißen, ganz klar.
Wir müssen es abreißen,
ja.
Genau. Ja.
Okay.
Und dann gibt es keine spirituellen Verbindungen mehr oder wegen Kalkstein und Wasser, sondern es gibt
ja, also wenn wir beide nach Eureka Springs fahren, dann nicht um im Zimmer 218 mit Michael abzuhängen und uns kneifen zu lassen, sondern wir kommen mit einem Vorschlaghammer und reißen das ganze Ding ab,
genau,
damit die Seelen Ruhe finden.
Fertig. Endlich, ja. Befreit die doch mal von diesem Kalkstein da.
Fertig.
Fertig.
Danke.
Ja, gerne.
Nächste Woche gibt's eine neue Folge. Abonniert diesen Podcast, um gar nichts zu verpassen.
Kommentiert sehr gerne, sagt allen Bescheid, dass Marc und ich phänomenal paranormal unterwegs sind. Und falls ihr auch irgendwelche gruseligen oder schaurig schönen Geschichten habt, sei es jetzt wegen Hotel oder Hotelzimmer oder auch Kalkstein und Backstein und Beton, dann haut gerne die Geschichten raus. Schreibt sie mir gerne über eine DM an Parshad, an meine Insta-Seite.
Oder per Mail an paranormal@bosepark.com. Diese Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Wir sagen Dankeschön und ciao.
Tschüss.
Konnte ein 23-jähriger Amerikaner in seinen Träumen eines der tragischsten Ereignisse der amerikanischen Luftfahrtgeschichte voraussagen? Darum geht es nächste Woche. Phänomenal Paranormal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Hosts Parshad und Marc Augustat. Skript Ilona Toller. Redaktion Julia Ilan und Katharina Fräbel. Sound und Schnitt Alexander van Wagen. Projektleitung Madeline Petri. ProducerInnen Juliane Rinne, Sue Holder und Chris Guse.